Hallo und herzlich willkommen zu Schön war's, dem Gesprächsraum für Leben und Tod. Das ist Folge Nummer 21. Letztes Mal hatten wir quasi einen runden Geburtstag und dieses Mal sind wir mit Folge 21 schon hier.
Wir dürfen ins Casino, Fabian.
Warst du schon mal im Casino?
Ich glaube nicht. Ich habe immer gedacht, ich gehe mal, aber...
Nee. Ich auch nicht.
Ich habe keine aktive Erinnerung. Also ich hätte gedacht, ich wäre schon, aber ich erinnere mich nicht. Ja. Also würde ich sagen, nein.
Ja gut, du kannst dich, ich meine, die besten Momente, wo man sich nicht ans Casino erinnern kann, da sind ja auch schöne Filme draus entstanden, von dem her heißt es gar nichts, dass du dich nicht erinnern kannst.
So ist es, aber wir müssen ja auch uns jetzt nicht gleich zum Beginn schon in Sidequests, wie man ja neuerlich zu diesen Verästelungen sagt, verlieren, sondern
das stimmt.
Erstmal unser Thema benennen heute, Fabian, aber da hast du ja was Spannendes im
Kopf. Ich sag's gleich mal, und zwar ist es ja so, dass wir immer wieder euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu auffordern, uns auch mal eine E-Mail zu schreiben oder uns irgendwie anderweitig zu kontaktieren mit euren Gedanken und Ideen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir schon zwei, dreimal auch Post bekommen haben. Aus einer Post, die wir bekommen haben, machen wir tatsächlich auch mal in absehbarer Zeit eine eigene Folge. Da war nämlich ein konkreter Themenvorschlag dabei. Und worum es heute geht, dadurch wurden wir inspiriert von einer E-Mail von einem Trauerrednerkollegen auch tatsächlich, der unseren Podcast gehört hat. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Danke nochmal für die Rückmeldung. Und gesagt hat, er stimmt ganz oft zu und nimmt neue Impulse mit und hat auch an einem Punkt gesagt, da hat er so ein bisschen einen Widerspruch. Und zwar die Frage, für wen ist denn die Trauerfeier? Wir haben in irgendeiner Folge mal irgendwie so lapidar, wohl müssen wir das gesagt haben, die Trauerfeier ist ja immer auch für die Angehörigen so. Und sein Punkt war ganz klar, nee, die Trauerfeier ist zu 100% für die Angehörigen. Und das war bei uns, lieber Thomas, nochmal so der Anlass, nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, für wen ist überhaupt die Trauerfeier? Und da wollen wir uns heute mal drüber austauschen. Anlass, nochmal so ein paar Gedanken zu machen und vielleicht auch nochmal eine Diskussion im Kollegenkreis anzustoßen.
So ist es. Und eben, also Kollege heißt Kiron Patka. Vielen Dank auch nochmal für deine Nachricht. Du übrigens wegen des Kollegen-Dus. Das, was ich super fand in Kirons Nachricht, Fabian, war, dass er einfach ganz viele Punkte rausgegriffen hat. So, das ist so die, wie soll ich sagen, so der positive kollegiale Effekt, dass man dann ganz oft ja fühlt, was der andere meint, wenn man in dem gleichen Kontext schon mal unterwegs war. Das hat richtig Spaß gemacht, die Nachricht zu lesen. Und eben, wie du gesagt hast, hat uns auch der Punkt nochmal zum Nachdenken angeregt, für wen ist denn die Trauerfeier eigentlich da? Und Kirons Haltung war, ich glaube, da waren wir beide und ich auf jeden Fall ja so ein bisschen vorsichtig. Ich sage da manchmal ganz oft, ja, die Trauerfeier ist so zu 51% für die Angehörigen, zu 49% für den Verstorbenen. So. Und da hat er sehr, so hat sich's angefühlt, beherzt gesagt, nee, 100%, zu 100% für die Angehörigen. Und das hat bei uns beiden die Synapsen nochmal angeschmissen. Da haben wir gedacht, ja, hey, echt nochmal ein guter Impuls. Sind wir da so zurückhaltend? Und eben, nicht nur sind wir da zurückhaltend, sondern eben auch, für wen ist denn diese Trauerfeier am Ende da? Und diese Schichten nochmal aufzulegen, auch diese Bezugspunkte. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns das doch mal miteinander im Dialog nochmal nachzeichnen, was für Ebenen da drin stecken. Und zwar am naheliegendsten würde ich sagen, Fabian, also der Anlass ist ein verstorbener Mensch. Und in dem Moment, in dem ein Mensch verstorben ist und andere, die Menschen, die Zugehörigen, die zu ihm gehören, als Freunde, als Familienmitglieder, sich versammeln und dieses Leben würdigen, erinnern, feiern und sich verabschieden, geht es auch um den Verstorbenen. Also der ist unübersehbar Thema und Bezugspunkt. Und dann hatten wir ja auch diesen Punkt entwickelt, oder vielleicht, ich leihe mir jetzt etwas, was ich sonst zu Angehörigen sage, Fabian, wenn es diesen Himmel, wenn es die Transzendenz, wenn es dieses Jenseits, wenn es diesen jüdisch-christlichen Gott oder das Göttliche an sich gibt und es liebevoll gemeint ist, dann ist für den Menschen in diesem Afterlife, in diesem Jenseits eigentlich alles gut, weil wenn Barmherzigkeit und Erbarmen und Liebe das ist, was einen erwartet, dann finde ich, hat man eigentlich gute Karten. Habe ich aber quasi diese Perspektive nicht und sage, hey, Tod ist Tod, das ist die Vernichtung von Existenz und danach ist nichts und das ist eben auch eine legitime Haltung, die uns ja in unserer Arbeit begegnet, dann gehört ja eigentlich auch zu den Eigenschaften des Nichts, dass man im Nichts keine Probleme hat. Also manchmal mache ich das auch so in diesen zwei Spuren den Angehörigen transparent und sage, also selbst wenn sie eine spirituelle Perspektive haben oder wenn sie eine sehr nüchterne Perspektive haben, eine atheistisch oder agnostisch geprägte Perspektive, wahrscheinlich bis ganz sicher gar nichts danach, dann ist eben nichts eigentlich kein Problem für den Verstorbenen und in der Barmherzigkeit auch nicht. Das heißt, wie leben eigentlich dann die weiter, die jetzt in dieser Trauerphase sind? Und das, und so habe ich auch den Chiron verstanden, und das war auch unsere These, und das legt die Spur, auch die Angehörigen und die Zugehörigen und die, die in dieser Feier da sind, ganz stark in den Blick zu nehmen. Und da gibt es so einen Streifpunkt zu einer Folge, die wir schon mal gemacht haben, wem gehört eigentlich der Tote? Da, finde ich, kann man auch nochmal sagen, ja, meistens sind ja unsere Auftraggeber die engsten, in der Regel Familienmitglieder, also Familie, engste Angehörige, Partner des Verstorbenen, Kinder der Verstorbenen, so. Und damit ist so ein Kreis, für wen diese Trauerfeier da ist, schon die engsten Angehörigen, sprich die Familie, also inklusive aller Patchwork-Konstellationen, aber die engsten Angehörigen, die Familie. Fabian, deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Du meinst jetzt im Unterschied auch zu zum Beispiel Freundinnen, Freunden?
Ja.
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich schon sehr oft der Fall, dass ich da von Familienmitgliedern beauftragt werde. Das ist ganz oft ein Ehepartner, eine Ehepartnerin oder Kinder auch von der verstorbenen Person. Hatte auch schon mal, dass ich quasi vom Neffen beauftragt wurde, wo der Onkel gestorben ist, der keine Hinterbliebenen hatte. Aber so ist es in der Regel schon die Familie. Und das ist ja schon was, was wir auch immer wieder auch gesagt haben, dass natürlich, wenn wir da den Auftraggeber haben, zum Beispiel jetzt den Sohn des Verstorbenen oder die Tochter oder wen auch immer, oder die Frau, Ehefrau, Ehepartner, dass dann die auch natürlich, also die kriegen am Ende die Rechnung und denen muss es natürlich gefallen, ne? Für die machen wir das und mit denen besprechen wir das natürlich und deren Wünsche berücksichtigen wir, mit denen bereiten wir das Ganze vor. Die sind natürlich, würde ich sagen, von dieser ganzen Trauergemeinde, die da ist, schon mal die, wenn man das so sagen kann, denen muss es auf jeden Fall gefallen, sag mal so, ja? Also,
ja, wegen der Auftraggeberschaft, ja, die du ja genannt hast, und eben auch, weil, also ne, von Ausnahmen abgesehen und Sonderkonstellationen, aber auch, weil ich finde schon, da würde ich mich jetzt so liebevoll aus dem Fenster lehnen wollen, weil sie auch am existenziellsten betroffen sind. Also ja, in der Situation, wo ja die Partnerin, der Partner stirbt, in der Situation, wo es ein Elternteil ist. Das sind so einmalige Situationen, also so existenziell einmalige und so einmalig schmerzhafte Situationen. Es gibt einen Vater, es gibt eine Mutter. So, wenn die sterben, ist das was, dafür gibt es keine Blaupause.
Ja.
Und deswegen ist die Situation dieser engen Angehörigen eine existenziell besondere, auch eine, die ich finde, die man deswegen auch würdigen darf und die man anerkennen darf und sagen, deswegen ist da auch auf diesen Menschen besonderer Fokus. Und gleichzeitig darf man dann eben auch jetzt eben so angestoßen durch dieses vielschichtigere Denken, für wen ist die Feier da, wenn man den Begriff der Zugehörigen nimmt, das natürlich neben den engsten Familienangehörigen, dann das ja nicht heißt, dass andere Menschen nicht auch intensive Beziehungen zum Verstorbenen gehabt haben oder zur Verstorbenen gehabt haben. Und dass dann quasi einer der nächsten Kreise ist, die man dann bei der Trauerfeier mit in den Blick nimmt, dieses ganze Netz an Freundinnen und Freunden, Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, Menschen, also manche nennen ja die Freunde auch die Wahlfamilie. Ja, und eben diese Wahlfamilie an Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, Freundinnen und Freunden, dann auch in den Blick zu nehmen und zu sagen, ja, für die ist es auch da. Die haben aber natürlich jetzt nicht Abschied von einem Elternteil oder von einem Ehepartner. Das nicht. Aber die haben ein Wahlfamilienmitglied verloren. Das ist ähnlich und doch anders und das braucht auch eine Perspektive und eben auch manchmal eben dann das Integrieren. Also das ja, dass wir ja auch dann fragen, möchten Freundinnen, Freunde, Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter auch in dieser Feier etwas beitragen oder auch sagen? Also mehr jetzt als ein förmlicher Nachruf, sondern wirklich möchten da Wegbegleiter auch persönliche Worte sprechen. Und diesen Kreis, den gibt's natürlich auch.
Ja.
Fabian, ich erlebe es ganz selten, dass tatsächlich Freundinnen und Freunde auch ausgewählt sind, in der Verantwortung zu stehen, für uns als Rednerinnen und Redner Ansprechpartner zu sein. Also das gibt's, erlebe ich aber sehr, sehr selten.
Ja, ich bin froh, dass du es nochmal so ein bisschen aufgedröselt hast, weil natürlich, indem ich sage, dass vor allem die, die uns beauftragen, dass es denen, ich habe das ein bisschen flapsig gesagt, aber dass es denen am meisten oder als erstes mal gefallen muss, weil die halt die Auftraggeber sind, das heißt ja überhaupt nicht, dass andere weniger trauern oder dass irgendwie das für andere weniger wichtig ist, dass es jetzt auch für die gut ist. Ja, das ist immer natürlich der Blick für möglichst viele Menschen, natürlich eine gute Trauerfeier zu machen. Und trotzdem ist eben, wie du gesagt hast, dieser innerste Kreis, der eben verantwortlich ist, da jetzt diese Trauerfeier zu organisieren, natürlich nochmal in anderer Weise auch betroffen als ein erweiterter Kreis, als die Wahlfamilie. Ja, aber trotzdem, ich meine, ne, das ist ja, das wäre eine eigene Folge wert. Also man kann ja die Trauer des einen nicht gegen die Trauer des anderen aufwiegen. Ja, man kann ja nicht sagen, du, warum weinst du jetzt? Für dich war es doch nur ein Freund und für mich war es doch die Frau und ich weine ja auch nicht. Ja, also oder für mich geht's Leben weiter. Also darum geht's ja gar nicht. Das ist ja vollkommen klar, dass Trauer ganz unterschiedlich ist, dass jeder Mensch anders trauert. Nein, und
genau.
Auch wenn die Beziehung objektiv betrachtet irgendwie so ganz vage nur war oder so, kann ja trotzdem auch eine tiefe Intensität da sein.
Ja, und die Vielschichtigkeit der Bedürfnisse, dass eben je nachdem zu welchem, wie soll man es nennen, zu welchem unter Anführungszeichen Kreis an Trauernden ich selber gerade gehöre, also existenziell betroffen, quasi in der Familienkonstellation oder im Wahlfamilienkreis, der Wegbegleiter. Kein Kreis ist wichtiger als der andere. Wie du gesagt hast, die spielt man nicht gegeneinander aus. Aber ich glaube, ein Lerngeschenk ist zu begreifen, dass die sich manchmal dann in den Ausdrucksformen und den Bedürfnissen, was die Trauer dieser jeweiligen Kreise unter Anführungszeichen braucht, schon auch sich dann liebevoll unterscheiden und es dann gut ist, zu verstehen, was für einen Blick und was für einen Fokus braucht der eine und was für einen Fokus und für einen Blick braucht der andere.
Ja.
Und im besten Fall ergänzt sich es natürlich.
Genau, also das eine sind ja die Zugehörigen. Ja, wir haben ja diesen Begriff in einer der letzten Folgen, oder hast du den ja ziemlich gut umschrieben, ne, dass das ja auch ein weites Feld ist. Und dann ist es schon auch der Verstorbene selber, für den so eine Trauerfeier ist und wo ich schon finde, dass ich zumindest, ich spreche jetzt auch wieder von mir, aber du siehst es wahrscheinlich ähnlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich mich da als Trauerredner schon auch in gewisser Weise als Anwalt des Verstorbenen auch sehe. Also eine Trauerfeier, ja, wird natürlich von der Familie mit vorbereitet, mit denen habe ich das Gespräch, die geben mir ganz viel Input. Zwangsweise kann ich in den meisten Fällen nichts vom Verstorbenen selber irgendwie mehr erfragen, ja, weil in den meisten Fällen kannten wir ihn ja davor nicht und können nicht mit ihm reden. Ich kann das, glaube ich, sehr gut an einer Beobachtung festmachen, warum ich es auch wichtig finde, dass auch der Verstorbene bedacht wird. Wir haben immer wieder die Situation, dass danach Leute kommen, die auf der Trauerfeier waren oder vielleicht auch unsere Auftraggeber und die sagen, ach, das hätte ihm oder ihr jetzt gefallen. Also das ist schon ein starkes Qualitätsmerkmal. Und umgekehrt, glaube ich, wäre es das Schlimmste, wenn die Leute sagen würden, also ich fand's super, aber ich glaube, er hätte es richtig scheiße gefunden. Also ich glaube, das wäre so mit die schlimmste Sache. Und daran kann ich ganz gut für mich erklären, warum ich es auch wichtig finde, auch den Verstorbenen mit zu bedenken. Ja, also auch dem auch gerecht zu werden und dessen Leben zu würdigen und das schon auch in gewisser Weise so zu machen, dass es ihm oder ihr auch gefällt. Ja, und gerade wenn man jetzt diesen, du hast gerade diese Perspektive aufgemacht, viele Menschen haben ja diese Vorstellung, der sitzt jetzt da oben und guckt da runter irgendwie so und dann darf das dem, finde ich, schon auch gefallen. Ja, auch wenn, wie du gerade gesagt hast, im Afterlife alles super ist, dann könnte man ja sagen, naja gut, wenn im Leben danach alles super ist, dann ist es ja auch egal, wie die Trauerfeier ist, dann kann es ihm ja wurscht sein, ja. Könnte man natürlich auch sagen, so, der hat da oben genug zu tun.
Kann man durchbuchstabieren.
Aber da finde ich schon, da sehe ich uns schon auch als Anwälte auch des Verstorbenen, der verstorbenen Person.
Ist auch ganz schön, also ich kenne die Situation, dass manchmal Angehörige es von sich aus sagen, aber mittlerweile, also wenn es in die Situation erlaubt, im Nachgang, unmittelbar nach der Trauerfeier, man steht noch beieinander, dann frage ich auch die Angehörigen dann manchmal und sage so, wenn sie sich jetzt, ne, sogar so in einem Gedankenexperiment, dann frage ich die Angehörigen, wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, der Verstorbene wäre da gewesen und hätte die Trauerfeier miterlebt. Was glauben Sie, hätte er wohl gedacht oder was würde er jetzt sagen über die Trauerfeier? Und dann grinsen die, also ganz, das ist ganz schön, weil das so ein Liebe, da huscht dann so ein liebevolles Lächeln übers Gesicht und dann grinsen die und denken so, ha, ich glaube, es hätte ihm schon oder es hätte ihr schon gefallen. Und wenn dann so ein Satz oder so ein ähnlicher Satz fällt, so, ha, das hätte ihm oder ihr schon gefallen, und die dabei so ein kurzes Lächeln übers Gesicht huscht, weil sie sich für einen kurzen Moment vorstellen, wie es wäre, wenn er oder sie tatsächlich da gewesen wäre. Das unterstreicht nochmal, was du gesagt hast. Das ist eigentlich ein super Qualitätsmerkmal. Und deswegen bin ich wirklich ganz, ganz nah bei dir und sag ja, und da leih ich mir jetzt deinen Begriff, auch Anwalt zu sein, dass das Wesen und die Bedürfnisse des Verstorbenen auch aufleuchten, mit aufleuchten, neben all dem anderen, also zusammen, ne, dieses Orchestrieren und Aufleuchten in dieser Symphonie der unterschiedlichen Eindrücke, das ist schon, würde ich auch sagen, das dürfen wir als Rednerinnen und Redner schon auch mit einfließen lassen. Das muss man ja nicht laut machen, ne? Das können wir einfach dann für uns auch immer wieder mit in den Blick nehmen. Und dann entstehen ja dann auch so Momente, wenn man dann zusammensteht oder Angehörige das sagen, ja, das hätte ihr auch gefallen. Ja. Oder auch manchmal, ich muss da immer liebevoll Schwäbisch sprechen, weil sich das auch die Erinnerungen an diese Gespräche sind. Und manchmal sagen die dann auch so Sätze wie, ha, also von sich aus hätte er es jetzt nicht gemacht, aber ihm hätte schon gefallen.
Genau. Und das ist, glaube ich, das ist so dieser Punkt, das haben wir immer wieder, du wahrscheinlich auch, also ich habe das immer wieder, dass die Angehörigen dann sagen, ja, also ihm oder ihr wäre es eigentlich, die wollte jetzt eigentlich nie kein großes Tamtam. Der wollte eigentlich am liebsten irgendwo anonym beerdigt werden, ohne dass irgendjemand weiß und auch keine Trauerfeier und ja, so.
Keine Umstände machen.
Aber das, genau, das können wir nicht machen. Also so. Und das ist ja immer ein sehr feines Austarieren, auch natürlich für uns als Redner, zwischen den Bedürfnissen der Angehörigen und auch der Person gerecht zu werden. Also ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal die Anekdote erzählt, dass der Verstorbene unbedingt FC Bayern Stern des Südens hören wollte. Und das war für die Angehörigen klar, dass das war sein Wunsch, der war Bayern-Fan, dann machen wir das halt. Ja, die hätten das, glaube ich, also die hätten sich da sicher was anderes ausgewählt. Aber dann haben wir natürlich FC Bayern Stern des Südens gehört. Und das ist so ein Austarieren. Also ne, wir hatten ja, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, inwieweit ich auch als Verstorbener auch schon Einfluss nehmen kann und will, ne? Also bei der Planung meiner Trauerfeier und wie viele Freiheiten ich auch lassen möchte. Also möchte ich alles schon irgendwie vorgeben oder möchte ich auch vielleicht sage ich, okay, die Punkte sind mir wichtig, der Rest ist mir egal und dann müssen immer natürlich noch die Angehörigen dann sagen, wenn der Verstorbene vielleicht gesagt hat, alle sollen in Bund kommen, dann kann ich immer noch als Angehöriger auch sagen, nee, also kann ich total verstehen, wenn er das möchte. Und natürlich, klar, es ist ein Lebensfest, aber ich bin trotzdem traurig und ich fühle mich in Bund überhaupt nicht wohl. Ich ziehe jetzt was Graues an oder was Schwarzes oder was Einfarbiges oder so. Ja? Also das ist echt immer so ein Austarieren.
Ja, und auch dann Mut zu machen, ne? So liebevollen Freiraum zu lassen und zu sagen, so dann so in so einer Situation, wo Bund gewünscht ist, aber jemand merkt, es passt für mich nicht, dass man sagt, ja, dann sagen Sie doch einfach, schwarz ist Ihr Bund.
In Schwarz kommen ja alle Farben zusammen.
Genau. Und wenn man dann merkt, so, ah ja, und dann wird, ne, dass dann plötzlich, also so dieses zu den Wünschen sich liebevoll verhalten, heißt dann, dass der Wunsch nicht zum Dogma wird, also Dogma Farbe oder Dogma Schwarz und Weiß oder Dogma so und so, sondern dass Wünsche Richtschnüre sind und dass man in einer liebevollen Positionierung dann Wege eröffnet, wie man sich dazu dann auch verhalten kann, so dass ich wieder einen Raum habe, der mich atmen lässt in dieser Situation und mich nicht abschnürt. Und da sind Rednerinnen und Redner einfach wunderbare Anwälte in beide Richtungen. In dem Moment, wo du das sagst, Anwalt für den Verstorbenen, fällt mir auch einfach die Situation ein, dass ich jetzt für zwei Menschen, die noch leben, mit denen habe ich bislang tatsächlich die Trauerfeier schon vorbereitet und deren Wünsche besprochen, deren Liedwünsche aufgeschrieben, auch den Inhalt durchgegangen, was möchten sie erwähnt haben, welche Abschnitte, welche Themen ihres Lebens wollen sie angesprochen haben, was auch die Motivation war, das zu machen. Also wie gesagt, und bei zwei Menschen bin ich also quasi jetzt nicht nur weil du ja gesagt hast, bei die meisten Verstorbenen kennen wir ja gar nicht und dann sind wir es eben qua Rolle auch ein Stück weit Anwalt für sie mit, aber da bin ich es ja qua Auftrag. Also da haben wir ja dann, wenn du so willst, die zukünftig Verstorbenen jetzt den Auftrag gegeben, dann in der Situation tatsächlich Anwalt dieser formulierten und niedergeschriebenen Wünsche zu sein. Und das hat mich eben zu so einer schönen Doppelfunktion deines Anwaltschaftsbegriffs gebracht, Fabian, dass ich dann eben bei diesen zwei Menschen, die mir Auftrag und Wünsche ganz konkret schon mitgegeben haben, glaube ich, dass dann eben der doppelte Aspekt der Anwaltschaft dann eben in die andere Richtung geht. In diesen zwei Situationen, glaube ich, bin ich dann eben auch, also klar, diese Wünsche sollen umgesetzt werden, aber ich bin dann, glaube ich, auch Anwalt, in dem Fall dann der Zugehörigen und der Angehörigen, dass eben deren Ausdrucksformen nicht zu kurz kommen, dass da Luft reinkommt, dass da liebevolle Spielräume entstehen, dass am Ende das nicht ein Diktat der Wünsche wird, sondern ein Spielraum und ein Ergänzungsfeld, wo sich das eine mit dem anderen trifft und dann miteinander eine ganz wundervolle Synergie eingeht.
Das stimmt, das ist aber ein guter Gedanke, dass es natürlich in beide Richtungen geht. Da würden jetzt die Juristinnen und Juristen, die zuhören, sagen, das geht ja gar nicht, dass man für beide das Mandat übernimmt, das ist ja gar nicht zulässig. So. Wobei,
müssen wir einen Befangenheitsantrag stellen.
Wobei, genau. Wobei, ich glaube, das ist ja schon auch so teilweise, wenn, oder? Ich glaube, bei Scheidungen hat man doch teilweise auch eine Anwältin oder einen gemeinsamen Anwalt, wenn's gut geht.
Also jetzt quasi mit fröhlichem Halbwissen weggetrötet in der im nächsten Sidequest, ist ein Missverständnis. Ich glaube, es war SWR1 Leute mit einer Scheidungsanwältin, die gesagt hat, Obacht, aufpassen, weil auch wenn man sich einen Anwalt teilt, kann der Anwalt immer nur Mandat für einen der beiden anscheinend übernehmen. Also so, Sidequest Ende. Wer es im Faktencheck richtig stellen will, darf das gerne kommentieren. Ist jetzt keine Rechtsauskunft, aber eben, wie gesagt, so unser Thema war ja Anwaltsbegriff für die verstorbene Person und die Angehörigen.
Lieber zur Sicherheit nochmal ChatGPT fragen, zur Sicherheit.
Genau, um es abzuklären.
Ja. Genau. Erst einen Anwalt fragen und dann zur Sicherheit nochmal ChatGPT.
Ja, ChatGPT, stimmt es, was der Anwalt mir da gerade gesagt hat? So, stimmt's? Natürlich.
Ja, was der da über 12 Semester gelernt hat.
Was würdest du noch sagen, Fabian? Was, also haben wir noch in unserer Perspektive, also für wen ist die Trauerfeier eigentlich da? Die verstorbene Person, die engsten Angehörigen, in der Regel ganz enge Familienangehörige, Freunde, Wegbegleiterinnen, Zugehörenden. Was siehst du zusätzlich oder darüber hinaus noch als eine Dimension, für wen oder wofür diese Trauerfeier auch da sein kann?
Ich habe tatsächlich gerade mich gefragt, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Sidequest, ob überhaupt und inwieweit, mit welchem Prozentsatz diese Trauerfeier auch für uns als Redner selber ist?
Also ich kann dir spontan keinen Prozentsatz sagen, aber ich kann dir ein ganz tief empfundenes Ja, stimmt, für uns auch. Ja, für uns auch. Also irgendwie, genau, keine Ahnung, was es im Prozent ist, sicher irgendwie. Wenn ich jetzt aus der Hüfte schießen müsste, würde ich sagen, irgendwas unter 10%, vielleicht auch unter 5. Aber ja, auch für uns, Fabian.
Ja, also natürlich schon auch, weil wir davon, also wir hatten ja letztes Mal schon, ne, du hast diesen Gedanken aufgemacht, dass eine Trauerfeier auch ein guter Cheatcode ist, also irgendwie schon mal viel auch über den Tod zu lernen und vielleicht auch mit eigener Trauer, sage ich jetzt mal, ne, auch irgendwie in gewisser Weise anders umgehen zu können, als wenn man jetzt nicht diese Erfahrung hätte. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich, und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den ich auch noch stärker machen würde, dass wir als Trauerredner immer auch so eine Außenwelt da irgendwie noch reinbringen, ja, also das, da haben wir die engen Angehörigen, wir haben den erweiterten Freundesbekanntenkreis, Kolleginnen, Kollegen und wir sind so stellvertretend auch für diese ganze Welt, die noch so außerhalb ist. Wir sind da irgendwie auch ein Fremdkörper in gewisser Weise, ja, wir sind da bei der Trauerfeier, haben da was erfahren über den Verstorbenen, die Verstorbene, innerhalb von 3 Stunden in so einem Gespräch und haben da jetzt eine Rede draus gemacht und erzählen da jetzt, das ist schon noch irgendwie weird, muss man schon auch sagen, auch mit dieser Distanzlosigkeit, die ich ja nach wie vor ganz wichtig finde, die wir als Redner haben, damit es eben auch nah ist. Und für dieses ganze Außen, was noch so, weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht noch, Ruth Kohn, themenzentrierte Interaktion, da habe ich so ein Dreieck, ich, wir, Sache und außenrum ist so the globe, so die Umwelt, alles, was noch so ist. Und das, glaube ich, dafür stehen schon wir. Und deswegen wäre jetzt die Frage, inwieweit denn die Trauerfeier so ein bisschen stellvertretend für uns auch für die Umwelt ist, für das Außen, für all die Menschen, die vielleicht gar nichts davon mitbekommen haben, dass diese Person jetzt da gestorben ist.
Ja, also genau, ich erinnere mich noch genau an das TZI und ich, wir Thema und die Umstände und der Glaube. Und da, hey, ja, du hast voll nochmal eine Dimension in Schwarze deshalb getroffen, weil zumindest in meinem Kopf gibt es immer so die Überschrift bei manchen Denkspuren, wo ist denn Tod sichtbar?
Ja.
Also wenn Leichenwagen durch die Gegend fährt oder wenn man an einer Unfallstelle vorbeikommt oder wenn man in ein Krankenhaus geht oder wo sind und Friedhöfe, ne? Wir haben ja eine Folge über Friedhöfe gemacht, so, ja, aber wo ist der Tod sichtbar? Und natürlich gerade bei kleinen Trauerfeiern, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, da ist es vielleicht weniger die Dimension, aber du kennst es vermutlich auch, dass wir manchmal, weil eben Menschen mitten aus dem Leben gerissen werden mit vielen Kontakten oder eben auch Menschen mit einem großen Standbein im öffentlichen Leben sind.
Ja.
Und dann muss jetzt nicht irgendwie der große Politiker oder der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin irgendwie verstorben sein, sondern das kann ja auch sein, dass man irgendwie im Ortsverein der Partei integriert war und in 3, 4 verschiedenen Vereinen und plötzlich ist man, ne, also im Stadtteil und in der Stadt, ja, und im Dorf ist man halt einfach
umtriebiger Malermeister, ja, oder so.
So, ja. Also will es damit sagen, dass dieser Begriff, eine öffentliche Figur zu sein, ist nicht super hochgehängt ist, sondern dass das einfach auch ganz erdig, ja, gemeint sein kann. Und dann platzt ja dann so eine Aussegnungshalle auch echt aus allen Nähten.
Ja.
Und in dem Moment, wo sie sprichwörtlich aus allen Nähten platzt, passiert was. Also da passiert was, du hast also der Globe, du hast das Umwelt genannt, da passiert was für die Umgebungswelt, also für die umgebende Gesellschaftswelt, für die ja der Alltag weiterläuft. Da sind weiterhin Baustellen, Menschen, die zur Arbeit fahren, von A nach B Dinge erledigen. Aber da ist ja dann so ein Riesenpulk an Menschen, die irgendwie in der Regel ja dann auch Trauerkleidung haben und irgendwie gerade nicht bei der Arbeit sind, sich abgemeldet haben und mit dem Fahrrad oder mit dem Auto dann einen Riesenauflauf bilden. Und dann sieht man das. Also brauchen wir jetzt nicht irgendwie die gute alte Zeit bemühen, aber so der Klassiker, dass man, ja, irgendwie von der Kirche den Trauerzug bis zum Friedhof hatte, da war dann halt, hat halt die Feuerwehr die Straße abgesperrt, dass der Trauerzug durch kann. Das gibt es bestimmt manchmal noch, aber eben seltener und doch passiert es. Und dann ist, was dann eben mit passiert, und das ja eben nochmal angekoppelt an die Frage, für wen ist die Trauerfeier, ja, da, eben, wie du es gesagt hast, auch in einem, wahrscheinlich nicht im Hauptaspekt, aber in einem Teilaspekt eben auch für Gesellschaft und Welt, dass sie sieht, ja, der Tod, den gibt's. Also den gibt's nicht intellektuell, sondern der ist real existierend und der findet gleichzeitig statt, während andere mitten im Leben stehen.
Ja, und ich bin ja als Mensch in ganz vielen verschiedenen Systemen unterwegs. Ja, also du hast gerade schon so ein paar gesagt, ich bin vielleicht in einem Verein aktiv, ich bin in meiner Familie, habe ich eine bestimmte Rolle, ich bin im Freundeskreis, ich bin ehemaliger Schüler. Ja, es sind so ganz viele Systeme, in denen wir uns bewegen, die auch alle irgendwie bei so einer Trauerfeier sichtbar werden, wenn irgendwie ehemalige MitschülerInnen da sind und die Familie natürlich und Leute aus dem Verein und so. Aber ich bin natürlich auch in vielen Systemen, wo man gar nicht so im Blick hat. Auch wenn ich in einem Verein bin und so, bin ich ja erstmal auch Einwohner einer Stadt. Und ich bin dann irgendwie Einwohner eines Landes. Und ich bin ein Mann oder eine Frau oder irgendein Geschlecht dazwischen. Oder ich bin einfach Mensch. Ja, so. Und das sind ja auch irgendwie alles Systeme. Also ich bin, weiß nicht, Deutscher oder Engländer oder Pakistani oder was auch immer. Das sind ja alles Systeme, in denen ich mich bewege. Und die Frage ist ja schon, wie nehmen wir auch als Staat, Land oder auch als Gesellschaft auch Abschied und wie können wir uns auch aus diesen Systemen verabschieden, in denen wir so unterwegs sind, wo natürlich, sage ich jetzt mal, die Trauer natürlich wahrscheinlich gar nicht vorkommt, ja, weil von den meisten Menschen, die irgendwie sterben, da, die kennen wir ja gar nicht und dann berührt uns das auch nicht. Und trotzdem ist, glaube ich, dieser Aspekt auch nochmal zu sagen, okay, da verabschiedet sich ein Mensch, da wird ein Mensch verabschiedet, so wie du es auch gerade gesagt hast, dass einfach auch Trauer, Tod sichtbar wird. Das ist, glaube ich, schon nochmal ganz wichtig.
Und jetzt, ich entschuldige mich, falls es zu pathetisch klingen sollte, aber auch angestoßen durch das, was du gesagt hast, Fabian, damit ist ja auch der Moment einer Trauerfeier und damit letztlich auch das Phänomen des Todes nicht nur Trennung, weil ein Mensch fehlt, sondern er ist eben ganz oft auch verbindungsstiftend, weil dann in dem Moment der Trauerfeier dann oft auch quer aus unterschiedlichen Milieus und Systemen verbunden mit der Zuneigung zu dem Menschen, von dem man sich verabschiedet, sich dann plötzlich Systeme und Milieus treffen, die vorher, ja, der Begriff der Bubble halt, nebeneinander gelebt und existiert haben. Und zu sehen, dass der Tod sichtbar ist, nicht einfach nur ein frommer Sonntagsredenwunsch ist, weil das halt irgendwie so sein soll, sondern dass es ja einen Sinn hat, weil darin ein Wert liegt. Dass dann eben in dem Moment einer sichtbaren Trauerfeier, bei der Menschen sich auf den Weg machen und plötzlich Alltagsabläufe durcheinander geraten, also liebevoll durcheinander geraten und sich plötzlich Menschen treffen, die sich sonst entweder lange nicht mehr gesehen haben oder vielleicht noch gar nie gesehen haben, dann beginnt eben in diesem existenziellen Phänomen, dass Tod etwas ist, was wir früher oder später alle erleben. Also wie viele Phänomene gibt es, die ausnahmslos für uns alle gelten? Na, neben der Steuererklärung, ja, eben Geburt, Liebe, Tod. Und dass dann in dem Moment man sich wieder trifft, sich auf Zuneigung einigen kann, also du musst ja nicht zu einer Beerdigung gehen und dein Bekenntnis, dein politisches oder dein religiöses oder dein moralisches abgeben, sondern du gehst ja und sagst, ich komme mit Zuneigung im Herzen für diesen Menschen. Und das verbindet dich existenziell in dem Moment mit allen anderen auch. Und deswegen liegt eben in der Sichtbarkeit von Trauerfeiern eben auch diese wunderbar herrliche, ich finde moralienfreie gesellschaftliche Dimension, dass es was extrem Verbindungsstiftendes hat. Und wenn Sichtbarkeit von Tod dazu führt, dass sich Menschen, die sonst nebeneinander herleben, mehr treffen, dann ist es eben auch ein ganz wertvoller und kostbarer Teilaspekt in dieser Frage, für wen ist diese Trauerfeier eigentlich alles da?
Also schon für deutlich mehr Menschen. Also wenn, jetzt überleg mal, wenn alle kommen würden, für die so eine Trauerfeier ist, da muss der Bäcker aber viele Brezel backen. Eieiei.
Du, dann wird's voll. Ja, und dann kommst du in der letzten Folge mit der These, oder was war es, vorletzte Folge, dass kleine Trauerfeiern so schön sind. Ja, was denn jetzt? Sollen die jetzt alle groß sein und Menschen zusammenführen, oder sind die jetzt klein und gut? Können wir da bitte mehr Eindeutigkeit haben in unserem Podcast?
Ich sag, Thomas, wenn du, dass ja wir als Rednerinnen und Redner auch sehr stellvertretend für die einzelnen Systeme auch stehen. Wir bringen die Außenwelt.
Weißt, wir übernehmen Mandate, wie wir es wollen. Wir stellen Thesen auf, wie wir es wollen. Ah, das ist doch ein lässiger Job. Und dann sagt man halt in der einen Folge so und dann so.
Das können wir jetzt zukünftig sagen. Wenn wir zum Trauergespräch fahren, dann sagen wir nicht mehr, wir fahren jetzt zum Trauergespräch, sondern ich treffe einen Mandanten. Ich treffe jetzt meine Mandantin und dann reden wir über meinen Mandanten. Mhm. Ja.
In Revision gehen wird schwierig.
Das stimmt. Ja. Dann muss man sich halt irgendwie außergerichtlich intern.
Ja, aber Trauredner schadet wahrscheinlich auch das, gell?
Ja, das stimmt. Ja, Mensch, Thomas, mit dieser Frage nach der Sichtbarkeit von Tod, du hast es angesprochen natürlich mit Trauerfeiern, auch mit Wegekreuz und so, ne, wenn ein Verkehrsunfall war, haben wir ja schon auch so ein bisschen einen Ausblick auf unsere nächste Folge geschaffen, weil da haben wir nämlich einen Gast. Wir sagen noch nicht, wer.
Echt? Okay, aber ich sag zwei Dinge. Der Gast in der nächsten Folge ist aus Tübingen. Und es ist nicht Boris Palmer.
Jetzt müssen die Leute überlegen, weil ich meine, in Tübingen weiß man, dass du wohnst, Boris Palmer. Da muss also der Dritte sein.
Oh, ja. Und es ist nicht unser Kollege Kiron, weil der auch in Tübingen ist.
Stimmt.
Trotzdem nochmal auch vielen Dank, ganz bewusst, Kiron, dass du stellvertretend auch für andere und mit anderen uns Rückmeldung gibst und unsere Synapsen ordentlich angekurbelt hast, dass eben eine ganze Folge dabei rausgesprungen ist. Ja. Auch da nochmal gehen ganz herzliche Grüße an dich. Wir freuen uns auch aufs Kennenlernen, wenn wir bei Gelegenheit nachholen.
Ja.
Und eben der Vorausgriff, dass Sichtbarkeit von Tod, Gast, nächste Folge Tübingen, da haben wir euch hoffentlich schon schön neugierig gemacht.
Und ihr seht, wenn man uns schreibt, wir lesen es, ich formuliere es mal so, noch werden wir der Sache ganz gut Herr? Ja?
Ja, also wir sind kurz davor, auf Spotify zu trenden. Kurz davor ja. Und auch. Aber wir kriegen doch mit viel Mühe und Not kriegen wir die ZuhörerInnen-Zuschriften noch ganz gut gemanagt.
Ja. Aber es zeigt auf jeden Fall schon, dass Leute diesen Podcast finden. Und da sind wir natürlich auch auf eure Unterstützung ein bisschen angewiesen. Wenn es euch gefallen hat, dann leitet den Podcast gerne weiter, empfehlt ihn weiter, schickt ihn an Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder, wen auch immer. Und lasst uns gerne Bewertung da und abonniert ihn.
Auch ganz schön, ein technisches Feedback an einer Stelle für den Podcast war mal, dass es eigentlich ganz cool wäre, dass eine Tonspur von dir auf dem ein Ohr kommt und die andere Tonspur von mir auf dem anderen Ohr, dass man es quasi sprichwörtlich im Dialog auch hört. Und dann habe ich gesagt, hey, spannendes Feedback. Aber dann habe ich gesagt, ja, also für den Fall, dass ihr das technisch auch so haben wollt, machen wir nicht.
Also, Entschuldigung.
Ja. Ja, Fabian, weil ich habe dann in dem Moment gesagt, so, ich bin nämlich selber jemand, der nur noch auf einem Ohr hören kann. Also ja. Ne, ich bin quasi strukturell mono. Und ich habe dann gesagt, vielleicht gibt es ja andere Menschen auch noch, die nur noch auf einem Ohr hören. Und dann wäre es ein bisschen schade, weil dann wird der Podcast sehr einseitig, je nachdem, wen man auf dem guten Ohr hat. Also deswegen verzeiht uns bitte, dass wir die Tonspuren nicht separat auf die Kopfhörer spielen, weil ebenso für Nasen wie mich einfach auch der Podcast weiterhin hörbar bleiben soll.
Ich höre ja auch auf dem anderen Ohr, wie du, also zwar nicht mehr gar nichts, aber auch schlechter. Das heißt, ich würde dann, also es wäre auch nicht so, warum schwitzt denn der so leise und der andere so laut?
Ja, man kann ja dann auch sagen, ich höre den Podcast zweimal und dann verstehe ich es dann vielleicht auch beim zweiten Mal. Also, aber was ich sagen wollte, ist auch danke für das Technische, also egal für welches Feedback, ne, inhaltliches, technisches und ich empfinde es.
Es ist sehr schön, auf jeden Fall Resonanz zu bekommen für das, was wir so machen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig schön.
Und so groß sind wir auch nicht, dass wir sagen, ja, es, Feedback, ja. Nee, tut gut, freuen wir uns sehr drüber. Und deswegen können wir auch sagen, jedes Feedback, das uns erreicht, da sind wir beide dann diejenigen, die sagen, hey, schön war's, danke dafür.
War das schon ein Schlusswort? Bis zum nächsten Mal.
Amen.
Tschüssi. Ciao.